Dann wurde Jesus von dem Geist in die Wüste hinaufgeführt, um von dem Teufel versucht zu werden. Und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn schließlich. Und der Versucher trat zu ihm hin und sprach: Wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine zu Broten werden. Er aber sprach: Es steht geschrieben, nicht vom Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Dann nimmt der Teufel ihn mit in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und spricht zu ihm: Wenn du Gottes Sohn bist, so wirf dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln deinetwegen befehlen und sie werden dich auf Händen tragen, damit du nicht etwa deinen Fuß an einem Stein stoßest. Jesus sprach zu ihm: Wiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Und wiederum nimmt der Teufel ihn mit auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm: Dies alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da spricht Jesus zu ihm: Geh hinweg, Satan, denn es steht geschrieben, den Herrn, deinen Gott, sollst du anbeten und ihm allein dienen. Dann verlässt ihn der Teufel, und siehe, Engel kamen herzu und dienten ihm. Das ist das Wort Gottes. Lasst uns nur gemeinsam ein Lied singen. Öffne mir die Augen.
Im Film die üblichen Verdächtigen, ich weiß nicht, wen der kennt, oder wer den kennt, einer meiner Lieblingsfilme, heißt es wie folgt: Den größten Trick, den der Teufel je gebracht hat, war die Welt glauben zu lassen, es gebe ihn nicht. Ich glaube, dass da sehr viel Wahres drinnen liegt. Und wenn man Online-Umfragen gerade ein bisschen Glauben schenkt, dann hat der Teufel diesen Trick sehr gut gemacht. Ich glaube, die wenigsten Menschen glauben real an die Existenz des Teufels. Falls der Teufel für die was Erfundenes ist, was Irreales, eine Fabelfigur, der was mit dem Nikolaus am 6. Dezember herumspaziert und auf Befehl bestraft, dann möchte ich dich heute einladen, dein Bild vom Teufel zu ändern. Ich glaube, es ist ein falsches Bild, die Bibel sagt es auch, und ich glaube, es ist auch ein sehr gefährliches Bild. Und falls der Teufel oder allgemein das Böse für die, was Reales ist, was dir zu schaffen macht, was dir schwerfällt, ein Gegner, der dich immer wieder zu Fall bringt, dann möchte ich dich heute einladen, die Strategien des Feindes, des Teufels, und die Strategien gegen ihn kennenzulernen und zu vertiefen. Das passiert nämlich in diesem Text. Wir schauen uns heute Jesu Versuchung im Matthäus-Evangelium an. Wir haben es davor schon gehört, die Stelle. Matthäus-Evangelium, Kapitel 4, die Verse 1 bis 11. Es ist super, wenn du deine Bibel vor dir hast, wenn du mitschaust. Es wird dir und mir helfen. Der Text zeigt uns eine Testsituation, in welche Jesus von Gott gestellt wird. Kapitel 4, Vers 1, dann wurde Jesus von dem Geist in die Wüste hinaufgeführt, um von dem Teufel versucht zu werden. Also Gott ist nicht der, der was versucht, sondern Gott ist der, der testet. Und Gott ist der, der die Versuchung zulässt. Und er lässt zu, dass Satan Jesus versucht. Es ist, glaube ich, wichtig am Anfang, nicht, dass wir meinen, Gott ist der, der versucht, weil die Bibel sagt, Gott ist nicht der, der versucht, also Gott versucht nicht. aber er lässt Versuchung zu. Also Gott ist der, der testet, Satan ist der, der versucht und Satan ist ein sehr gerissener Hund. Und das werden wir heute sehen. Also er ist sehr intelligent, er ist sehr gerissen, wie er diese Versuchung angeht. Einen Hinweis, warum die Versuchung so passiert, finden wir im 5. Buch Mose. Ich lese aus dem 5. Buch Mose, Kapitel 8, die Verse 2 und 5. In Vers 2 steht, das sagt Gott zum Israel, denn der Herr, dein Gott, hat dich diese 40 Jahre in der Wüste wandern lassen, um dich zu demütigen, um dich zu prüfen und um zu erkennen, was in deinem Herz ist. Jesus ist da nicht 40 Jahre in der Wüste, in der Versuchung, er ist nur 40 Tage, aber ich glaube, es ist ein guter Vergleich und ein gutes Bild, was mit dem Volk Israel in der Wüste passiert ist. Also Gott will erkennen, was im Herzen von seinem Sohn ist. Und 5. Mose Kapitel 8, Vers 5 zeigt uns noch was ganz Interessantes. So erkenne in deinem Herzen, dass der Herr, dein Gott, dich erzieht, wie ein Mann seinen Sohn erzieht. Das sagt Gott wieder, oder das sagt Mose über Gott und das Volk Israel. Aber wenn wir uns die Versuchungsstelle anschauen, dann ist wirklich der Vater und der Sohn da. Und der Vater prüft das Herz vom Sohn. Ich glaube, das ist die Grundlage von dieser Versuchungsstelle und darum geht es Gott. Gott will Jesus für einen größeren Weg, für größere Versuchungen und Herausforderungen vorbereiten. Er will prüfen, was in seinem Herzen ist. Und dieser Text zeigt uns zwei Strategien und die wollen wir uns heute anschauen. Die erste ist die Strategie von Satan, die Strategie vom Teufel und das zweite ist die Waffe dagegen, die Strategie von Jesus. Ich glaube, für Testsituationen, in die wir von Gott gestellt werden, ist es hilfreich, wenn wir die Strategie unseres Feindes kennen. Weil er ist sehr, wie schon gesagt, er ist sehr gerissen, er macht es sehr clever, sehr versteckt. Und es ist absolut notwendig, dass wir die Strategie von Jesus kennen. Ohne die können wir nicht siegreich sein. Schauen wir uns aber zuerst die Strategie des Feindes an, die Strategie von Satan. Was haben alle diese Versuchungen gemeinsam? Ich lese Vers 3. Wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Vers 6. Wenn du Gottes Sohn bist, so wirf dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln über dir befehlen und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du nicht etwa deinen Fuß an einen Stein stößt. Und Vers 9. Dies alles will ich dir geben, wenn du niederfallen und mich anbeten willst. Sie haben was gemeinsam und es ist nicht, wenn du Gottes Sohn bist. Was sie gemeinsam haben, ist, dass Satan Gutes verwendet. Satans Hauptstrategie ist, er verwendet Gutes und bietet es Jesus an. Wir werden jetzt das näher anschauen. Satan will nicht, dass Jesus Böses tut. Satan ist nicht hergekommen mit der Liste von den 10 Geboten und hat gesagt, hat ihn zum Lügen versucht oder zum Ehebrechen oder was auch immer, sondern er hat ihm Gutes angeboten. Er verwendet Brot. Was ist falsch an Brot? Er war sogar hungrig. Überhaupt nichts ist falsch am Brot. Er verwendet das Gottvertrauen von Jesus. Was ist an diesem Gottvertrauen schlecht? Überhaupt nichts. Er bietet an, spring vom Tempel und hab so viel Vertrauen in deinen Vater, er wird kommen und dich mit seinen Engeln auffangen. Eigentlich nichts Falsches daran. Jesus ist als König gekommen, als mächtiger König, über alle Reiche. Und Satan bietet ihm das an. Schau, all diese Reiche gehören dir. Da ist nichts Falsches daran. Das Problem ist aber an der ganzen Sache, dass Jesus für eine andere Mission gekommen ist. Er ist nicht gekommen, um bedient zu werden oder um sich selbst zu dienen, sondern um zu dienen. Und um sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Er hat seine Macht, seine Wundertaten, sein Handeln nie für sich selbst eingesetzt, sondern immer für andere. Satan hat ihm angeboten, König zu sein. Eigentlich was Gutes, aber er sagt dazu, du kannst König sein, ohne ans Kreuz zu gehen. Aber seine Mission war, König zu sein, aber davor zum Kreuz zu gehen. Seine Mission war eine andere. Deswegen ist das Ganze eine Versuchung für Jesus. Satans Strategie ist, das Gute zu verwenden, damit es größer wird als Gott. Ich versuche das auf unser Leben zu übertragen. Jedes Gute in deinem Leben, auch wenn es Gott dir schenkt, das wichtiger wird als Gott selbst, wird zum Bösen und gibt Satan das, was er will. Ich wiederhole es nochmal. Jedes Gute in deinem Leben, auch wenn es von Gott kommt, das wichtiger wird als Gott selbst, wird zum Bösen und gibt Satan das, was er will. Und Gott hat dir viel Gutes gegeben, oder? Er hat dir deine Familie gegeben. Aber wenn deine Familie das Wichtigste ist, dann wirst du alles dafür tun, dass es dem Wichtigsten in deinem Leben gut geht. Er hat dir deinen Beruf, deine Arbeit gegeben. Und wenn deine Arbeit das Wichtigste ist in deinem Leben, dann wirst du alles dafür tun, dass es dem Wichtigsten gut geht. Er hat uns unseren Körper, unsere Lust, unsere Sexualität gegeben. Aber wenn das Wichtigste ist in unserem Leben, dann werden wir alles tun, damit es uns, unserer Sexualität, unserer Lust gut geht, damit sie befriedigt wird. Er hat uns unsere Gesundheit gegeben. Aber wenn unsere Gesundheit das Wichtigste ist, dann werden wir alles dafür tun, damit wir gesund sind. Er hat uns Beziehungen gegeben, Freundschaften, die was gut sind und wichtig sind und wertvoll sind. Aber wenn diese Freundschaften und Beziehungen das Wichtigste in unserem Leben sind, dann werden wir alles tun, damit es diesen Freundschaften gut geht. Ich habe viele Freunde außerhalb von der Gemeinde, gute Freunde, wertvolle Freunde, mit denen ich super auskomme, die kenne ich schon mein halbes Leben lang. Und es ist sehr wertvoll, diese Beziehung oder diese Beziehungen. Ich genieße es, gehe mit denen auf ein Bier, ich mache mit denen was in der Freizeit, können super reden. Es ist, glaube ich, für beide Seiten sehr wertvoll, diese Beziehung. Die Gefahr dabei ist, oder die Gefahr, was ich da drinnen sehe, ist, dass ich mich selber dabei ertappe, dass mir die Freundschaft wichtiger ist, als wir der Weg von Gott. Ich kann mit denen auf ein Bier gehen und ich kann mit denen über alles Mögliche reden, aber ich kenne mich und ich weiß, dass man oft meine Bequemlichkeit oder die Angst davor, was Falsches zu sagen, die Angst davor, dass aus Harmonie vielleicht eine Diskussion wird oder eine härtere Diskussion wird, dass das noch das überwiegt, was Gott sich wünscht. Und was wünscht sich Gott? Die Menschen vertrauen nicht auf Jesus. Und Gott will aber, dass sie auf Jesus vertrauen. Und da habe ich einen Part dazu zu geben, dass ich das immer wieder anspricht, dass ich ihnen das vorlebe, dass ich sie auf die schlechte Nachricht und auf die gute Nachricht aufmerksam mache. Die schlechte Nachricht ist, sie brauchen Jesus, weil sie nicht von Haus aus gut sind. Und die gute Nachricht ist aber, dass Jesus für sie gestorben ist. Gott verwendet Gutes in deinem Leben, damit es größer wird als, Entschuldigung, Satan verwendet Gutes in deinem Leben, damit es größer wird als Gott. Ich glaube, das macht er sehr gerissen. Das macht er sehr versteckt. Und das ist sehr gefährlich. Und wenn das so ist, dass er Gutes in deinem Leben zum Wichtigsten macht, dann wirst du alles tun, damit es dem Wichtigsten in deinem Leben gut geht. Auch wenn es heißt, gegen Gottes Gebote zu verstoßen, andere niederzumachen, auf anderen herumzutrampeln, Illegales zu tun, die vielleicht sogar von Gott abzuwenden. Ich denke, das ist die Hauptstrategie von Satan. Und die müssen wir kennenlernen. Wir werden uns nur zwei Werkzeuge von Satan anschauen. Also seine Hauptstrategie ist, er verwendet Gutes und zwei Werkzeuge noch. Das Werkzeug Nummer eins, die Feinde eines Christen. Wenn wir uns den Epheserbrief Kapitel 2 anschauen, werde ich es kurz vorlesen. Da spricht Paulus von den Feinden eines Christen. Ich lese Kapitel 2, die Verse 1 bis 3. Auch euch hat er auferweckt, die ihr tot wart, in euren Vergehungen und Sünden, in denen ihr einst wandeltet, gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten der Macht der Luft, des Geistes, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Unter diesen hatten auch wir einst alle unseren Verkehr in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten und von Natur Kinder des Zorns waren, wie auch die anderen. Das ist typisch Paulus-Satz, sehr verstrickt und sehr lang. Kurz zusammengefasst redet er von drei Feinden eines Christens. Er redet vom Zeitlauf der Welt, vom Fürst der Macht der Lüfte und von den Begierden des Fleisches. Und wir kennen das kurz unter den Worten Welt, Teufel und die menschliche Natur. Und ich glaube, das weiß der Satan. Es ist ein Netzwerk des Bösen. Ich war diese Woche, hat mit Schnupfen angefangen, sie ist so in die Nebenhöhlen hineingezogen. Die Nase ist geronnen und wenn ich mir da herklopft habe, hat es da Werte. War ziemlich schräg, aber es war so das Netzwerk des Schleimes in meinem Kopf. Aber es gibt auch dieses Netzwerk des Bösen. Und ich glaube, all diese bösen Dinge können für sich Böses bewirken, können uns versuchen, so dass wir in Sünde fallen. Aber wenn diese drei Bereiche, diese drei Dimensionen des Bösen zusammenarbeiten und sich selbst hochschaukeln, dann sind sie noch viel stärker, noch viel mächtiger. Und das sehen wir hier in dieser Versuchungsstelle. Die menschliche Natur will was, das ist das, was in uns ist. Es ist ein Drang, es sind Gedanken, es sind Bedürfnisse. Und die verwendet Satan hier. Jesus hat 40 Tage lang gefastet und am Ende hat er Hunger gehabt. Das ist ganz logisch und menschlich und Jesus war als Mensch da. Und der Teufel kommt und bietet ihm an, dieses Bedürfnis zu stillen. Also die menschliche Natur spielt mit. Die Welt bietet was an. Was macht der Teufel? Wenn du Gottes Sohn bist, so wirf dich hinab. Denn es steht geschrieben, er wird seinen Engel über dir befehlen und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du nicht etwa deinen Fuß an einen Stein stößt. Wieso macht es der Teufel? Es wäre für Jesus aufgelegt, nach Jerusalem zu gehen, auf die Tempelspitze. Vor ihm befindet sich eine, ich sage jetzt mal, sensationsgeile Masse. Und er springt runter und die Engel kommen und fangen ihn auf. Es wäre optimal. Ganz Jerusalem hätten dafür angejubelt und hochleben lassen. Aber Jesu Mission war eine andere. Aber die Welt bietet was an. Das weiß der Teufel und das nutzt der Teufel auch beinhart aus. Und Satan, der Fürst der Macht der Lüfte, ist natürlich da ganz konkret dabei. Von dem haben wir jetzt schon einiges gehört. Jeder dieser Bereiche kann uns in Sünde bringen, kann uns versuchen, sodass wir fallen. Aber wenn sich diese Bereiche gegenseitig ermutigen und ausnützen und hochschaukeln, dann glaube ich, ist das Böse noch eine viel stärkere Macht. Und ich glaube, das muss uns bewusst sein, weil mit dem haben wir im Alltag zu tun. Und Werkzeug Nummer 2. Satan arbeitet mit Versuchung und mit Anklage. Er verwendet beides. Versuchung. Versuchung ist das, wo er dir einredet, was zu tun. Das ist der Probierlei Satan. Das ist eine Stimme in deinem Kopf vielleicht. Ein Einreden von ihm, schau, das kann doch Gott nicht so wild sehen. Gott hat da sicher nichts dagegen. Er ist doch ein Gott, der dich liebt. Das kannst du ruhig ausprobieren. Das ist der Versuchungssatan. Mit Versuchung arbeitet er hier. Er sagt, sprich, dass diese Steine Brot werden. Du bist doch hungrig, oder? Das ist Versuchung. Aber Satan macht auch noch was anderes. Er klagt an. Und in der Bibel ist er der große Ankläger. Anklage ist das, was er dir sagt, nachdem du einen Fehler gemacht hast, nachdem du in Sünde gefallen bist. Da dreht er dann seine Geschichte ganz um. Du nennst dich Christ. Du willst wirklich am Sonntag vor der Gemeinde stehen und was reden. Das kannst du doch nicht tun. Schau, was du getan hast. Das ist die Anklage, mit der Satan nach der Sünde kommt. Also die Versuchung bringt dich in die Sünde und nach der Sünde klagt er an. Und er wechselt da. Also das ist eine Strategie von ihm oder ein Werkzeug von ihm. Aber er tauscht es komplett um und was dazwischen liegt, ist dein Fallen oder Nichtfallen. Wie macht der Anklage hier? Es ist da ein bisschen, ein bisschen versteckter. Es ist da nicht so konkret, weil nach der Sünde, weil Jesus nicht gesündigt hat. Also Sünde kommt in diesem Text jetzt seitens von Jesus nicht vor. Aber was er macht, er klagt Gott an. Wenn du Gottes Sohn bist, da klagt er Gott an. Wenn du Gottes Sohn bist, glaubst du wirklich, dass Gott dich liebt? Wenn Gott dich lieben würde, dann wärst du jetzt nicht hungrig, oder? Er würde dich doch versorgen. Da klagt er Gott an. Wenn du Gottes Sohn bist, so wirf dich hinab. Glaubst du wirklich, dass die dein Vater so sehr liebt, dass er die auffangen wird? Ich würde es lieber ausprobieren, als wir nur drauf zu vertrauen. Das ist Anklage von Satan und das macht er hier in diesem Text. Satan ist sehr, sehr gerissen, seine Hauptstrategie. Er arbeitet mit Gutem und schaut, dass es in deinem Leben größer wird, als Gott, von dem du das gute Geschenk bekommen hast. Und zwei Werkzeuge, die er verwendet, er kennt die kompletten Dimensionen oder alle Dimensionen vom Bösen und die nutzt er aus. Die spielen mit und er arbeitet, und das zweite Werkzeug, er arbeitet mit Versuchung und Anklage. So, jetzt ist mehr als die halbe Predigtzeit herum. Bis jetzt war es noch nicht sehr viel Positives dabei. Wir müssen jetzt hier aber nicht aufhören. Es geht weiter, weil auch Jesus zeigt uns seine Strategie und die ist sehr, sehr positiv und die ist der große Lichtblick in diesem Text. Auch Jesus hat eine Hauptstrategie. Jesus verwendet das Wort Gottes, er verwendet die Bibel. Ich lese vor, Vers 4. Er aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, nicht von Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Vers 7b. Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Und Vers 10. Du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Was Jesus macht, er zitiert das Alte Testament, er zitiert 5. Mose Kapitel 8, Kapitel 6 und nochmal Kapitel 6. Das hat Jesus auf Lager und das ist seine Antwort gegen die Lügen vom Teufel. Und wenn du das Evangelium anschaust, nicht nur diese 11 Verse, sondern von Anfang bis Ende, dann wirst du finden, dass Jesus immer wieder die Schrift zitiert, das Alte Testament zitiert. Und interessanterweise da am häufigsten wenn er unter dem größten Druck steht, wenn er in größter Anfechtung steht oder wenn er in der größten Not oder in der größten Not ist, den größten Schmerz erleidet. Es geht sogar so weit, dass er in der Stunde seines größten Schmerzes am Kreuz, dass er da die Bibel zitiert. Er zitiert Psalm 22, Vers 2. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er zitiert Psalm 31, Vers 6 am Kreuz. In deine Hand befehle ich meinen Geist. Das ist Irrsinn, oder? Mir war das vorher nicht bewusst, aber da, wo er Druck kriegt, wo er Schmerz hat, wo er das größte Leid erfährt, da kommt Bibel aus ihm heraus. Und man könnte bildlich sagen, Jesus schwitzt am Kreuz und blutet das Wort Gottes. Was kommt aus dir raus, wenn du unter Druck stehst, wenn du unter Stress bist, wenn du Schmerz und Leid erfährst? Ich kenn mich und ich weiß, wie ich da tick, meistens zumindest. Aber wenn ich unter Angriff stehe, dann kommt oft Angriff heraus. Da kommt oft Zorn heraus oder Angst. Aber selten das Wort Gottes. Aus Jesus kommt in dieser Situation, in dieser Drucksituation, Wort Gottes heraus. Wenn wir unter Druck stehen, dann kommt das raus, was ich wirklich bin, was tief in mir verwurzelt ist. Und das ist leider nicht immer was Gutes. Es ist wie mit einem nassen Schwamm, oder? Denn was man zusammendrückt, aus einem nassen Schwamm kommt das Wasser heraus. Wenn man Jesus zusammendrückt, dann kommt das Wort Gottes heraus. Auch Jesus hat neben seiner Hauptstrategie, dass er die Bibel verwendet, ein Werkzeug. Das Werkzeug heißt, oder habe ich so betitelt, Wahrheit gegen Lüge. Warum ist das wichtig? Es bringt nämlich nichts, wenn Jesus in diesem Angriff die Bibel verwendet hätte. Die Bibel so ein bisschen herumwachteln. Das hätte überhaupt nichts gebracht. Jesus stellt den Lügen von Satan Wahrheiten der Bibel entgegen. Satan selbst verwendet die Bibel in der zweiten Anfechtung. Er zitiert einen Psalm. Aber wenn Jesus das genauso in seiner Art, in Satans Art getan hätte, dann hätte er einfach irgendwas aufschlagen können. Und Ben-Hadad sagte, die Städte, die mein Vater deinem Vater genommen hat und so weiter. Also kompletter Irrsinn. Ja. Es bringt nichts, einfach nur Bibel zu verwenden, sondern wir müssen die Wahrheiten der Bibel verwenden. Es bringt gar nichts, wenn wir uns in unseren Angriffen des Satans im Alltag einen Bibelkreis aus geschriebener Bibel, aus Handys und iPads um uns herumlegen und der Satan kommt und wie so eine Fliegenfalle, er kriegt einen elektrischen Stoß, wenn er die Bibel sieht. Das passiert nicht. Das macht Satan selbst auch. Wir müssen die Wahrheiten der Bibel kennenlernen, damit wir seine Lügen entlarven. Und was Jesus macht, er entlarvt Satans Lügen. Ich glaube, Satans Nummer eins Ziel war, dass er Jesus vom Kreuz abhaltet. In Vers 9 sehen wir das ganz gut. Dies alles will ich dir geben, wenn du niederfallen und mich anbeten willst. Und Jesus geht her und nimmt eine Bibelstelle, die was diese Lüge aber entlarvt. Und er sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Also wie Jesus war klar, Entschuldigung, es rinnt noch immer. Für Jesus war klar, was seine Mission ist. Und seine Mission war, ans Kreuz zu gehen, die Menschheit, die auf ihn vertrauen, zu retten. Er hätte da jetzt vor Satan niederknien können, wäre vielleicht sogar als König von Satan eingesetzt worden. Er wäre König gewesen, aber das hätte nicht übers Kreuz geführt. Und das war Satans großes Ziel. Jesus vom Kreuz abzuhalten. Und wir sehen in dieser Versuchungsstelle, dass er das nicht geschafft hat. Jesus war beständig in dieser Versuchung. Er war in den weiteren Versuchungen und Herausforderungen beständig. Und er ist ans Kreuz gegangen. Und was Satan jetzt probiert mit Versuchung, mit Anklage ist, dass er uns einreden will, dass wir das Kreuz nicht brauchen. Ich glaube, Satans Nummer 1 Lüge an uns ist, dass wir uns selbst retten können. Und auch das kann man mit den Wahrheiten der Bibel eliminieren, diese Lüge. Weil die Bibel sagt, der Mensch ist von Grund auf nicht gut, sondern er braucht Jesus und er muss einen Blick aufs Kreuz machen, wo Jesus für uns gestorben ist. Und wenn du darauf vertraust, nachher bist du gerettet. Da müssen wir aufpassen auf Satans Lügen, was er uns einreden will, wie er uns anklagen will. Und von Jesus lernen wir, dass er so vom Wort Gottes durchdrungen, infiltriert war, dass er die Wahrheiten herausgeschüttelt hat, wenn Angriff gekommen ist. Wie viel mehr ist es für uns notwendig, als nicht perfekte Menschen, dass wir von den Wahrheiten durchdrungen sind, dass wir in Drucksituationen, wo Anfechtung da ist, das Wort Gottes aus uns herauslassen, vorher natürlich in uns aufnehmen. Ich komme jetzt zum Ende. Ich möchte dich einladen, die mit dem Wort Gottes zu sättigen. Ich glaube, es ist ein Unterschied zwischen Bibel lesen und Bibel in sich aufnehmen, sich mit der Bibel zu sättigen. Ich glaube, wir müssen die Wahrheiten immer wieder wiederholen, immer wieder in uns aufnehmen, sie lernen, sie auswendig lernen, damit sie wirklich als Strategie gegen den Angriff von Satan Wirkung haben. Und wir brauchen die Wahrheiten, weil Satan uns immer wieder zu Fall bringen wird. Und wenn er dann anklagt und sagt, schau, was du getan hast, du willst die Christ nennen, dann können wir auch mit den Wahrheiten der Bibel hergehen und sagen, na, schau, ich schaue ans Kreuz, die Wahrheiten habe ich in mir, die habe ich aufgenommen und Jesus ist für mich am Kreuz gestorben. Und das brauchen wir, wenn von Satan Anklage kommt. Und wir können aufs Kreuz schauen, wenn von Satan Versuchung kommt. Weil wir sehen Jesus und wir sehen, was es ihn gekostet hat, für uns, für unsere Sünden zu sterben. Und ich hoffe, das bringt uns dazu, dass wir zur Sünde mehr Nein sagen können, weil wir auf Jesus schauen. Er ist für dich gestorben, er ist dein Retter. Das heißt, mit diesen Wahrheiten können wir Anklage und Versuchung eliminieren. Es ist eine gute Waffe, die was wir da haben. Sie muss gerade in uns rein. Ich werde zum Abschluss noch beten. Lieber Vater, ich möchte dir danken für diese Stelle. Danke, dass du uns hilfst, dass wir unseren Feind kennenlernen, dass wir schon gewappnet sind, wenn wir in den Alltag gehen und wenn wir vor seinen Versuchungen und vor seiner Anklage stehen, dass wir wissen, wie er arbeitet. Bitte lass das in uns rein sinken, damit wir ihn beim nächsten Angriff, bei der nächsten Anklage, bei der nächsten Versuchung entlarven können. Und Vater, bitte schenk du uns Kraft und Motivation, damit wir dein Wort in uns aufnehmen, dass es tief hineinsinkt, dass wir es auf Lager haben, wenn ein Angriff kommt. Herr, schenk, dass wir mehr so werden wie du, der was unter Druck des Wort Gottes ausschüttet. Bitte schenk du uns da Motivation und Freude daran, uns von deinem Wort sättigen zu lassen. Amen.